Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ich kann tatsächlich den Knopf drücken und dann geht's los.
Ja.
Aber ob das jetzt authentisch ist unbedingt, ist eine andere
Frage. Ja.
Also es ist ein Mittel, was ich früher erkannt habe, weil ich wusste, ich kann es nicht über den sportlichen kleinen Olli machen und ich kann es nicht über den mit dem tollen Körper und dem super guten Aussehen machen. Ich lande bei den Mädels eher über die Selbstironie und über den Humor. Aber ich bin privat kein lauter Lacher, würde ich mal sagen. Also ich bin kein, ich kann es, aber ich würde jetzt, ich bin jetzt nicht der meint, er müsste jetzt dauernd irgendwie lustig sein.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Ja, liebe Podcast-Fans, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Hallo, dem Prisma-Promi-Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass der Oliver Wnuk bei mir zu Gast ist. Lieber Oliver, hallo und herzlich willkommen bei uns.
Guten Tag, vielen Dank, ja.
Du bist ja so ein, ich sag mal, unheimlich vielseitiger Typ. Das ist mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal sehr bewusst geworden. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie du dich vorstellst. Denn du weißt ja, lieber Oliver, dass sich die Gäste beim Prisma-Promi-Podcast Hallo selbst vorstellen. Also, it's up to you.
Da hätte ich was aufschreiben sollen. Stimmt, das habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Wie würde ich mich beschreiben? Ich bin ein 47-jähriger, zweifacher Vater, der als Schauspieler und Autor arbeitet. Ich verstehe mich als kreativer Unternehmer. Und versuche das Publikum, ob es nun liest oder guckt, emotional zu unterhalten. Und bin ein Suchender, bin rastlos, bin vom Ehrgeiz getrieben und auch gepeinigt manchmal. Und versuche mein Bestes, indem ich das Scheitern stets mit einkalkuliere.
Oh, wie kann man denn das Scheitern stets mit einkalkulieren? Wie geht denn
Scheitern, sowas? Scheitern ist, manchmal mache ich so Aufgaben, die über dem Tellerrand gehen, sehr, sehr gerne. Also ich versuche meine eigene, also im Beruflichen vor allem, meine eigene Gemütlichkeit und meine Kontrollsucht damit zu brechen, indem ich Dinge mache, die jetzt vielleicht eher ungewöhnlich sind, also keine Ahnung, vor ein paar Wochen vor der schwedischen Königin zu moderieren oder mit Revolverhelden MTV Unplugged Konzert durchzuführen, indem ich aber über Eckhart Tolle spreche vor Tausenden von Rockfans oder am Brandenburger Tor nach Obama und Frau Merkel irgendwie auftreten darf für die Kindernothilfe und über den Sinn des Lebens zu philosophieren vor 55.000 Leuten, die nicht unbedingt das Zielpublikum dafür ist. Und da bei solchen Aktionen, weil es nicht meine Expertise ist, kalkuliere ich das Scheitern völlig ein und das treibt mich aber an. Also zu spielen, damit auch voll auf die Schnauze zu fallen, mit dem Profit Werte vermitteln zu können, das finde ich ganz spannend.
Super. Finde ich super, super spannenden Ansatz. Und du hast ja eben auch gesagt, du siehst dich als Medienunternehmer. Ne? War das richtig? War es Medienunternehmer
kreativer,
oder Unternehmer?
Kreativer Unternehmer.
Kreativer Unternehmer, genau. Kreativer Unternehmer. Das Kreativität schließt ja so ein bisschen so mal so out-of-the-box-Denken, über den Tellerrand hinausdenken, so wie du es gerade gesagt hast, so schließt das ja mit ein. Ne? War das bei dir irgendwie so geplant oder hat sich das so im Laufe der Zeit so ergeben bei dir?
Na, ich glaube, Sicherheit, also von meiner familiären Erziehung ist der Wert Sicherheit, was meine Eltern angeht, in erster Linie monetäre Sicherheit. Also bei mir geht das Thema dann noch weiter, was Sicherheit angeht. Aber Sicherheit ist schon ein relativ hoher, hoher Wert. Und sich in der Schauspielerei ausschließlich darauf zu verlassen, dass man stets gewollt und engagiert wird, ist und wird in der heutigen Zeit immer schwerer. Und dadurch sah ich mich gezwungen, auch die Räume, die sich geben, anderweitig auch zu füllen. Durchs Schreiben, durchs Nachdenken, durch Kolumnen, Kinderbücher, was auch immer. Also um einfach den Gestaltungsspielraum, der sich mir bietet, außerhalb der Schauspielerei zu füllen. Und das natürlich auch so, dass ich was damit verdiene.
Und das dann bringt eben dann
wie ein Unternehmer arbeite. Ne? Also es ist alles eine Mischkalkulation. Für die einen Sachen bekommst du halt sehr wenig Geld. Also mit dem Kinderbuch wirst du nicht reich, aber du schaffst dadurch Werte. Also mein letztes Kinderbuch haben 20.000 Kinder im Schrank. Boah, das finde ich total stark. Toll. Also das finde ich mega schön. Du verdienst natürlich dafür weniger. Dann machst du halt was anderes, wo man halt denkt, ja, verdienst dafür aber, kriegst dafür aber mehr. Und dann gibt es so eine unternehmerische Mischkalkulation. Deswegen das unternehmerische Denken.
Ja, oder eine gewisse Sicherheit auch zum Beispiel bei Nord-Nord-Mord. Wenn ich da richtig rechne, sind das 2010, glaube ich, hast du angefangen. Dann gehst du ins 14. Jahr schon fast. Ja. Da hat man so eine gewisse Konstante dann auch. Das zählt da auch mit rein, oder?
Ja, wobei das was anderes ist, weil da die Werte, warum ich das so lange mache, die liegen woanders. Also da liegen sie tatsächlich im Emotionalen. Also 14 Jahre mit einer Partnerin, wie mit der Julia Brändler zu spielen, ist mehr als ein Geschenk. Mit Teammitgliedern, mein Maskenbildner, der ist leider dieses Jahr gestorben, aber der hat mich über 20 Jahre geschminkt, ja, und da wachsen Bande, die sind mehr wert und die geben halt emotionale Sicherheit. Und das sind dann die Gründe, warum man sowas vor allem macht. Natürlich ist es auch spannend in der heutigen Zeit, sowas zu haben, wo man sagt, okay, da habe ich 2, 3 Filme safe schon in der Tasche, solange die Zuschauer das gucken wollen. Das hat natürlich auch Vorteile. Dadurch kann man aber andere Sachen auch wiederum nicht machen. Also das ist dann, hat dann auch Vor- und Nachteile. Aber da, also ich liebe Serie, ich habe auch Stromberg 10 Jahre gemacht oder Lottokönige 3 Jahre, K3, Kripo Hamburg 6 Jahre. Also das sind alles so Dinge, wo ich aber so eine Kontinuität, also das Wachsen miteinander, sich als Spieler besser kennenlernen, aber auch die Familien mitkriegen und so. Das ist die Lebenszeit so zu füllen, ist einfach toll.
Verstehe. Du hast mir ein sehr gutes Stichwort gerade gegeben, besser kennenlernen. Ich habe so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde vorbereitet, damit wir so ein ganz kleines bisschen hinter die Person Oliver Fnuck blicken können. Okay? Im Chaos liegt die Kraft oder alles top organisiert?
Alles top organisiert.
Ja, okay. Ja. Weshalb aber ich glaube, im Chaos liegt die Kraft ganz, ganz gut zu dir passt, dazu kommen wir später nochmal. Ja, das ist nämlich eine Kernaussage in einer ganz tollen neuen Miniserie, könnte man sagen. Das Fest der Liebe heißt sie. Ja, und über die sprechen wir später nochmal. Kennst du? Okay, das ist sehr gut. Dann habe ich wenigstens einen guten Gesprächspartner dazu. Drehbuch schreiben oder lieber Schauspielern? Nach deiner Eingangsbeschreibung, wo du gesagt hast, ich bin ein Autor, wo ich dachte, okay, Autor, damit meint er vielleicht Kinderbücher, damit meint er Romane, aber vielleicht auch Drehbücher, hast du ja sehr allumfassend beschrieben.
Also ich glaube, das ist halt immer dann, was ich gerade mache. Also wenn ich spiele, dann spiele ich gerne und wenn ich schreibe, dann schreibe ich lieber. Also das ist von daher genau in der Mitte.
Dann fragen wir anders. Wenn du schreibst, Romane oder Kinderbücher?
Ist jetzt beides gleich schwer und das glaubt man nicht. Also ich hatte gestern für ein Bilderkinderbuch für 3- bis 6-Jährige hatte ich einen harten Fight mit dem Verlag. Das ist so kompliziert und so schwierig in der Reduktion die richtigen Worte zu finden. Also ich brauche für ein Bilderbuch, das nur 7 DIN-A4 Seiten Text hat, das ist genauso anstrengend in der Besprechung wie ein 100-seitiges Drehbuch. Wahnsinn. Also das glaubt man überhaupt nicht. Da geht es um Silbenzahl, um Setzungen, also es ist wirklich extrem anstrengend. Deswegen würde ich sagen, schreibe ich lieber mehr als weniger.
Wobei aber Kinderbücher schreiben, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, gerade in der heutigen Zeit, ne? Und vor kurzem fand ja auch der weltweite Vorlesetag wieder statt. Und ich glaube, das brauche ich dir nicht zu sagen. Du hast selber Kinder, du hast selber Kinderbücher geschrieben, wie wichtig es ist, dass wir Kinder zum Lesen bewegen können, ja.
Auf jeden Fall, also nicht nur wegen des Lesens also an sich, sondern eben auch wegen der Werte, die vermittelt werden müssen, immer mehr, glaube ich, auch in der heutigen Zeit.
Okay, letzte Entweder-oder-Frage. Konstanz oder Berlin?
Also entweder oder in letzter Konsequenz mit einem wirklichen Mini-Mini-Hauch. Oh nee. Eigentlich wahrscheinlich am Schluss eher Berlin, aber ehrlich gesagt keins von beidem.
Echt?
Also nee, eigentlich keins von beiden. Also es kommt drauf an,
Weshalb?
für was. Also zum
Ja.
Leben, zum wirklichen Leben würde ich sagen, lange Zeit in Konstanz gerne, aber dann nach Berlin, um dann zu kapieren, wo es eigentlich umgeht.
Also genauso wie du es
Aber
jetzt gemacht hast,
genauso wie ich es
ja?
jetzt mache, ja.
Okay, ja gut, also Oliver Pnuck ist in Konstanz geboren und lebt in Berlin, um das jetzt noch so zu vervollständigen. Gut, bist du privat eigentlich auch so der lustige Typ, wie du ehrlicherweise bist du ja bekannt geworden oder hast diesen ganz großen Wurf gelang dir mit der Rolle des Ulf im Stromberg, ja? Und deswegen hängt es dir so ein bisschen positiv an. Hey, das ist ja voll der lustige Typ. Und wenn man, der drückt wahrscheinlich auf den Knopf und dann geht's los. Ist das im Privaten auch so oder bist du da ein ganz anderer Oliver Pnuck?
Also ich kann tatsächlich den Knopf drücken und dann geht's los. Aber
Ja.
ob das jetzt authentisch ist unbedingt, ist eine andere
Ja.
Frage. Also
Ja.
ich glaube, es ist ein Mittel, was ich früher erkannt habe, weil ich wusste, ich kann es nicht über den sportlichen kleinen Olli machen und ich kann es nicht über den mit dem tollen Körper und dem super guten Aussehen machen. Ich lande bei den Mädels eher über die Selbstironie und über den Humor. Aber ich bin privat kein lauter Lacher, würde ich mal sagen. Also ich bin kein, ich kann es, aber ich bin jetzt nicht der meint, er müsste jetzt dauernd irgendwie lustig sein.
Wirst du denn heute noch auf den Ulf angesprochen oder sprechen die Leute dich sogar mit Ulf an auf der Straße, wenn sie dich sehen?
Also täglich werde ich damit konfrontiert,
Echt?
ja. Aber es ist eine Altersfrage, ne? Also ich bin so genau gespalten. Also ich würde mal sagen, die Menschen zwischen Mitte, Ende 20 bis 40 sprechen mich auf Stromberg an und so ab 45 bis bis Schildkröte sind dann Nord-Nord-Nord-Gucker.
Ah ja, okay. Und gibt es zum Stromberg-Team noch Kontakt? Vielleicht zu Christoph Maria Herbst oder zu
Ja.
Ralf Husmann? Ja, hast
Absolut,
du?
ja,
Ja?
intensiv und gerade so intensiv wie schon seit langem nicht mehr.
Guck mal, da strahlt er.
Aber
Guck mal
nee, ich,
hier.
ja, aber auch deswegen, weil ich habe gerade mit Ralf Husmann gestern telefoniert, weil wir einen Film gemacht haben im Sommer, wo ich endlich mal wieder ein Buch von Ralf Husmann spielen durfte, unserem Autor von Stromberg. Und der hat eine neue Reihe konzipiert oder was eventuell eine Reihe wird. Die Bachmanns heißt es, in dem ich mit Stefanie Stackenbeck fürs ZDF eine Komödie gedreht habe, nach seinem Buch. Genau.
Ja, wow. Und kannst du schon sagen, wann es zu sehen
Keine
sein
Ahnung,
wird?
das weiß ich nicht. Frühjahr, Sommer, weiß ich nicht.
Ja, cool. Freuen wir uns auf die Bachmanns, ja, im
Genau.
ZDF. Ja, wow, gut, okay. Gut, wie guckst du denn Fernsehen eigentlich? Also du bist ja im Fernsehen fast schon omnipräsent. Guckst du viel Fernsehen? Und wenn ja, wie guckst du? Bist du der lineare Gucker oder zappst du in der Mediathek so rum oder hast du ein Netflix-Abo oder wie machst du das?
Ja, also tatsächlich, ich schreibe wahnsinnig gerne, aber lese selber keine oder sehr selten Bücher, wenn dann nur Sachbücher, die ich selber nicht schreibe, also keine fiktionalen. Und ich gucke eigentlich auch kein Fernsehen, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, welches zu
Echt?
machen, dass ich ganz selten, also mal eine Dokumentation oder so, aber wirklich fiktionales Fernsehen, mal wirklich eine Serie, an der man nicht vorbeikommt, vielleicht, dann aber auf jeden Fall in der Mediathek. Aber ansonsten bin ich kein Konsument, ich bin Produzent.
Also in der Mediathek, weil du wahrscheinlich dann da schauen kannst, wann es dir einfach gerade am besten passt, oder?
Ja, genau.
Ja,
Das ist ja
okay.
immer wichtiger wird. Also selbst meine 80-jährigen Eltern sind Mediathek-Gucker
Wow,
mittlerweile.
cool, gut. Und wenn du sagst, du bist weniger Konsument, mehr Produzent, aber deine eigenen fertigen Filme, die schaust du schon immer alle dann direkt auch komplett durch, oder?
Ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also ich
Aha.
schaue nicht alles, nee. Also manche, nee. Weil es mir auch immer mehr um den Prozess geht, also des Tuns. Es geht mir gar nicht, also schon, ich finde es toll, wenn wir ein schönes Ergebnis haben und wenn es den Leuten gefällt. Mir persönlich ist aber das Machen in dem Moment wichtiger, also der Entstehungsprozess wichtiger als das Ergebnis.
Wow.
Also da
Wir
muss ich
gucken
mich
denn.
wohlfühlen, auch mit den Leuten natürlich, und da muss ich Freude und Spaß haben. Weil wenn ich
Total.
das nicht habe, dann weiß ich auch, dass das Ergebnis nicht sonderlich toll werden kann.
Ah,
Zumindest
okay,
nicht in
also
meinen Augen.
bist du da schon so ein Perfektionist? Kann man das sagen?
Nee, aber ich möchte einfach, dass es Freude macht. Und also es ist ja so, ich habe ja bestimmt schon 60, 70 Krimis gedreht und
Ja,
ich
ja.
weiß ja so ein bisschen so, wie sowas funktioniert. Und ich gucke einfach anders, glaube ich, und ob ich jetzt den 61. oder 62. mache. Also das nicht falsch verstehen. Ich bin total dankbar, dass ich das alles arbeiten darf und dass ich da mitwirken darf. Aber mich interessiert dann eher, wie ist die Energie zwischen dem Spieler und mir? Was passiert da zwischen uns? Auf der menschlichen, aber auch auf der professionellen Ebene und so. Und das ist dann für mich fast wichtiger als der Inhalt der Szene.
Ah, verstehe, okay. Wie ist es denn für dich, wenn du auf der einen Seite sehr, sehr gerne und leidenschaftlich auch Drehbücher schreibst, also als Autor tätig bist, und auf der anderen Seite ein Engagement hast, wo du ganz klar nach Buch spielst? Ist das dann schwierig?
Also ich spiele eigentlich selten wirklich nach Buch. Also ich mache mir die Zeilen oder die Worte schon sehr mundgerecht. Und es ist auch selten der Fall, dass sich darüber jemand beschwert, weil es geht ja dann doch um den authentischen Ton und den wirklich zu gewahren oder einen bestimmten Rhythmus, den die Figur braucht oder so. Dann, oder jetzt gerade natürlich bei Nordnordmord, wenn man eben jetzt, wir haben jetzt vor 2 Wochen haben wir den 26. Film abgedreht, innerhalb von 14 Jahren, dann weiß natürlich der Schauspieler besser Bescheid, wie die Figur im Zusammenspiel, was für ein Tempo, was für eine Dings die hat, als jetzt ein Autor oder so. Und deswegen gibt es da schon Freiräume, Gestaltungsspielräume, auch was die Komik angeht, vor allem Gestaltungsspielräume, die sich dann am Set in der Situation ergeben. Und das ist ja auch das, was dann im Grunde genommen Freude macht, wenn dein Requisit rumliegt. Also das habe ich aus der Stromberg-Zeit einfach auch gelernt, aus
Ja.
der man was Lustiges machen kann. Ne? Was kann runterfallen oder im Setup ist irgendein Flatterband, weil ein Tatort abgesperrt ist, in dem man sich verheddern kann. Das kannst du im Buch nur schwerlich schreiben. Und wenn man es ins Buch schreibt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es viel schwieriger herzustellen ist am Set, als wenn sowas spontan irgendwie einen über den Weg läuft. Und das ist eigentlich, finde ich, das Interessante nach so vielen Jahren in dem Beruf, dass man neugierig ans Set geht und immer auch guckt, was man finden kann und das Drehbuch natürlich äußerst ernst nimmt. Also vor allem, seit ich selber Drehbuch schreiben durfte, will ich natürlich, dass die Spieler das ja auch ernst nehmen, was man sich da über Monate irgendwie ausdenkt.
Verstehe.
Aber dass man trotzdem irgendwie noch eine Freiheit sich als Spieler irgendwie offen hält.
Okay, dann anders gefragt, ja, verstehe ich sehr gut. Jetzt bist du ja trotz dessen, dass du noch sehr jung bist, hast du aber schon sehr, sehr viel Erfahrung. Jetzt nehmen wir mal jüngere Schauspieler, die gerade erst in den Beruf reinkommen und die spielen ja ausschließlich dann erstmal nach Buch, ne? Ist das denn so, ich will darauf hinaus, dass du gesagt hast, hey, ich habe die Erfahrung als Autor, sieht das völlig anders und es muss dem Endprodukt gut tun, ja? Wie kann man sowas vermitteln, auch gerade an jüngere
Naja, also ich will jetzt,
Schauspieler?
wie gesagt, ich will jetzt nicht den Eindruck vermitteln, da kriege ich dann auch mit der schreibenden Gilde irgendwie, glaube ich, ziemlich Ärger, dass man als
Nein,
Schauspieler
nein.
mit dem Buch machen kann, was man will. Das ist nicht so. Also ich spiele zum Beispiel ab morgen eine Rolle bei Lars Jessen in einer Komödie. Da muss ich mich wirklich an Wort für Wort halten, weil es so
Ah.
durchdacht ist. Und da spiele ich, also da geht es um so viele ausländische Begriffe und so New Economy Zeugs und so. Also da muss man sich wirklich exakt daran halten, weil wenn man dann anfängt, irgendwie zu schnurren oder irgendwie das aufzufülsen, dann geht Komik verloren. Also man muss natürlich schon im Sinne des Produkts und nicht im Sinne der eigenen Fantasie arbeiten. Also das ist da, es gibt ja auch eine Mischkalkulation. Was ist
okay, also, das Projekt? Also kein Rat an junge Schauspieler, weich vom Buch ab und mach, was du willst, sondern...
Nein.
Okay. Lass uns über das Fest der Liebe sprechen. Das Fest der Liebe, das ist ja, das ist Weihnachten. Ja, Weihnachten steht kurz bevor.
So sagt man.
So sagt man, okay. Nein, wir nehmen es einfach mal so wörtlich. Ihr habt eine, und ich darf mich sehr glücklich schätzen, weil ich schon reinschauen durfte, eine, wie ich finde, herausragende Miniserie gedreht, die in der ARD jetzt in diesen Tagen in der Mediathek schon zu sehen ist und dann auch dann kurz vor Weihnachten auch im linearen Fernsehen zu sehen ist. Ich versuche mal kurz das Intro zu machen und das mal so aus meinem Wissen wiederzugeben. Es ist Heiligabend. Und die Familie kommt zusammen, ja. Und ein Teil der Familie kommt aus Mecklenburg und man trifft sich aber im Schwabenland. Und dann nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Kann man das so sagen?
Ja, das ist jetzt mal so die kurze Punchline. Das Schöne an diesem Projekt von Jan-Georg Schütte und der Florida-Film ist, dass es improvisiert ist. Es ist wieder einmal eine Impro-Serie. Die zweite, bei der ich mitmachen durfte, nach Klassentreffen vor fünf, sechs Jahren. Und für mich wirklich nicht unbedingt ein Fest der Liebe, aber ein Fest der Schauspielkunst, weil da durch diesen Tag, den man da hat, also alles findet an einem Tag statt, wird an einem Tag gedreht, beziehungsweise in wenigen Stunden. Also diese Serie, ich glaube, die ist 4x45 oder 4x40 sowas Minuten lang. Die haben wir innerhalb von 6 Stunden gedreht. Und das sagt halt einer, und bitte? Und 6 Stunden später sagt einer, danke. Und das ist natürlich schon toll. Und du hast, ich glaube, an die 50, zwischen 45 und 50 Kameras waren es. Ein Riesenteam von über 100 Leuten, weit über 100 Leuten, die da irgendwie in dieser großen Villa, um diese große Villa, in der wir gedreht haben, verteilt sind. Und du bist völlig frei. Du spielst deinen eigenen Film. Man macht dann sicherlich eine Drehbucharbeit, eine Art Drehbucharbeit. Man entwickelt zusammen mit dem Regisseur und hier mit dem Produzenten auch eine Reise, eine Figur, aber auch eine Reise. Was könnte der erleben auf dieser Reise? Was könnte sein Ziel sein an diesem Abend? Wie sind die Verhältnisse zueinander? Was sind deine Konflikte? Was ist sein Problem? Und um dann zu merken beim Drehen, dass doch alles anders kommt, weil die anderen haben ein anderes Ziel und ein anderes Verhältnis zu mir oder ein anderes Geheimnis, von dem ich nicht weiß. Und so spinnt der Regisseur ein Puzzle zusammen aus Teilen, die der Spieler weiß oder eben nicht. Und dadurch kann was entstehen, aber das Scheitern, deswegen zu dem Thema, was ich eingangs erwähnte, ist dort natürlich ganz weit oben. Also ganz, das kann natürlich auch fürchterlich schiefgehen. Und du weißt, das ist ein irre teurer Tag. Also der kostet, das kostet ja wahnsinnig viel Geld auch. Nicht nur das, aber es kann die Gefahr, dass das Ding irgendwie floppt, ist riesig. Und dann eben auch mit diesen tollen Schauspielern, die du halt, wo du auch die Möglichkeit hast, du hast einen Tag oder es werden insgesamt 2-3 Tage geblockt, weil man muss dann, weiß nicht, noch Fotos machen und ein bisschen vielleicht manchmal was nachdrehen, was man beim ersten Mal nicht erwischt hat. Du hast dadurch natürlich die Möglichkeit, ein Ensemble zusammenzukriegen, was, wenn du einen Film drehen würdest, irre schwer wäre.
Lass uns mal ein paar Namen nennen, weil das muss man an der Stelle sagen, Oliver. Da ist die Andrea Sawatzki dabei, da ist Charlie Hübner dabei, Oliver Vluck natürlich, wir beide unterhalten uns heute, Lena Klenke ist dabei, Claudia Michielsen und, David Striso, ja, alles gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler Nicole der ersten Jesus. Reihe. Ja,
Nicole,
ja,
ist Nicole das, in der Tat. Das meine Mutter, unfassbar mit...
Ja.
Irgendwas 80 rum und was die da spielt, ist zum Niederknien.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
So. Ja, also wirklich, das Who is Who der deutschen Schauspielkunst fast schon, kommt an Weihnachten zusammen. Also alleine das ist ja eigentlich schon, oder ist es eben nicht ein Garant direkt für ein Top-Produkt, nur weil es top besetzt ist?
Ist überhaupt nicht ein Garant, weil auch gerade diese Art zu spielen mit Schauspielerei, also das ist nochmal einfach, also Improvisation ist einfach in der Schauspielerei, das nicht jeder beherrscht. Also das ist, es gibt fantastische Schauspieler, die da scheitern, weil viele Schauspieler dann doch sich sicherer fühlen, wenn sie einen Text haben und eine Situation haben, in der sie genau wissen, wie sie zu agieren haben. Und hier ist ja wirklich alles völlig offen. Und du hast damit, also mit was ich persönlich dann, was meine Schwierigkeit beim Improvisieren ist, dass man sich auch ganz oft Dinge trauen muss. Ja, also Dinge trauen muss, plötzlich was auszuprobieren, was auch nach hinten losgehen kann, aber auch sich zu trauen, dann aus sich rauszugehen oder in die Situation voll reinzugehen. Es gibt da beim Improvisieren bestimmte Gesetze, also dass du zum Beispiel immer möglichst Ja sagen sollst, ne? Also wenn ein Kollege kommt mit einem Angebot und der sagt irgendwie, keine Ahnung, der sagt irgendwie, kannst du dich noch an Jürgen letztes Jahr erinnern? Von einem Jürgen weißt du aber als Spieler natürlich nichts, ja. Aber wenn du jetzt sagst, nee, weiß ich nicht, dann ist die Improvisation vorbei. Aber natürlich muss ich dann sagen, ja, klar, der Jürgen, logisch. Und dann geht die Geschichte weiter. Ja, also muss ich, also, und oft hat man als Schauspieler eben auch Angst und dann kommt eine Improvisation ins Stocken. Mhm. Und also das erfordert andere Fähigkeiten. Deswegen ist ein tolles Schauspielerensemble kein Garant dafür, dass es ein tolles Impro-Ensemble wird.
Okay, verstehe. Ich gehe mal auf so eine Szene ein, das ist jetzt überhaupt nicht gespoilert oder so. Du sagst, hey, man muss da auch mal Dinge machen, so wo andere vielleicht noch nicht mit rechnen oder wo auch was schiefgehen kann. Du beißt am Anfang in so eine Bockwurst da rein. Ja, die hat der Charlie Hübner aus Mecklenburg mitgebracht und ist da ganz stolz drauf. Und du sagst, boah, das ist ja also, das schmeckt nicht. Und ist die überhaupt artgerecht? Und das ist dann so eine Szene, wo du meinst, da kann er nicht sagen, nee, die ist nicht artgerecht. Ne? Da muss er ja sagen, oder? Das muss er mitspielen dann.
Naja, er muss zumindest auf das eingehen oder er sollte auf das eingehen, was ich da sage. Ne? Also der kann dann auch sagen, ja, artgerecht ist doch Quatsch, alles mit diesem Öko-Zeugs. Und dann haben wir wieder eine Diskussion oder einen Konflikt, wo wir dann weitermachen können. Aber man muss sich halt auch extrem gut zuhören. Ne? Also zuhören und reagieren.
Aber wirklich sensationell, diese Wortgefechte, die es da gibt. Ich kann das wirklich euch da draußen, schaut euch das unbedingt an. Ja, weil gerade zum Beispiel da, dann sagt er, naja, artgerecht ist doch klar, in Mecklenburg-Vorpommern ist ja alles artgerecht. Ne? Also schon richtig, richtig gut. Also sehr, sehr stark. Du hast im Vorgespräch hast du mir gesagt, sowas zu drehen ist so eigentlich deine Lieblingsart zu drehen, weil man nie so genau weiß, was am Ende dabei herauskommt.
Ja. Ich liebe das so sehr. Also am liebsten würde ich immer so drehen. Das Problem ist natürlich, man verdient auch ehrlich gesagt weniger bei so einem Film, weil man ja nur einen Tag beschäftigt ist oder zwei oder drei und wir werden ja nach Tagen bezahlt. Ne? Aber es ist diese Art und Weise, wie man dreht, finde ich persönlich, ist mir meine allerliebste. Eben auch bis zur Premiere oder bis man die Serie, ich habe die jetzt vor 2 Wochen zum ersten Mal sehen dürfen, man weiß ja nicht, was dann alles drin ist. Weil du weißt, 95% von dem, was du spielst, wird wahrscheinlich nicht im Film sein. Weil du selbst spielst ja 6 Stunden durch, aber die anderen Kollegen spielen ja auch 6 Stunden durch. Das heißt, du weißt natürlich nicht, was du spielst, also wie die den Film dann später zusammensetzen. Die können alles draus machen. Du kannst aus so einem Film eine Komödie machen, du kannst aber auch eine absolute Tragödie machen. Also der Cutter und der Regisseur dann und die Produktion können sich dann überlegen, was für einen Film wollen sie denn draus machen.
Okay, verstehe. Beim Klassentreffen damals wart ihr deutlich mehr Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich glaube 18 oder 19 wart. Ne? Und jetzt wart ihr deutlich weniger. Ist das einfacher? Ist das schwerer?
Ja, das Risiko ist größer. Also das jetzt ist auf jeden Fall, also Schütte sagt es selbst, war das anspruchsvollste Projekt, weil du hast also einen erheblich größeren technischen Aufwand, also mit so viel Kameras hat er bisher noch nicht gedreht, ja. Du hast aber viel weniger Leute, das heißt, die Synergien oder das Tempo oder alles herzustellen, lastet auf weniger Schultern. Also die Verantwortung von jedem Spieler oder wie er seine Figur führt, die Dynamik, die dadurch entstehen muss, ist hier anspruchsvoller, als wenn du mehr Leute hast, weil du dann natürlich auch mehr Möglichkeiten hast, mit den Figuren mitzugehen und andere Geschichten zu erzählen. Und das Thema Weihnachten ist auch nicht so easy zu erzählen, weil du hast halt diese bestimmten Stationen. Ne? Da wird Kuchen gegessen, dann gibt es Bescherung, dann gibt es von mir aus noch eine Bibellesung. So, und dann gibt es ein Essen. Also du hast so gesetzte Plätze, die jetzt nicht unbedingt von sich aus von Dynamik und Action strotzen. Mhm, ja, sondern genau. Du hast irgendwie so. Und dann ist es, das ist natürlich schwer. Da ist Zuhören, aufeinander reagieren, wenn man dann in so gesetzten Settings ist, noch schwerer, als wenn du jetzt zum Beispiel wie beim Klassentreffen auf einer Tanzfläche oder einer Kegelbahn zu agieren hast.
Okay. Inwieweit kann man sich dann auf so eine Serie vorbereiten? Also ich gehe mal davon aus, dass Schwäbisch, das hast du dir schon so ein bisschen versucht anzueignen im Vorfeld, oder?
Naja, es ist ja allemal. Also ich, der wirkliche Dialektfreak wird den Zeigefinger heben, das und sagen, Moment mal, Andrea Sawatzki spricht ja eindeutig, hat einen schwäbischen Schlag und ich habe einen badischen Schlag. Aber das werden wirklich nur die Insider, glaube ich, hoffentlich. Also ich finde, es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Aber es ist echt? Ja oder so, also ich bin ja in Konstanz aufgewachsen und spreche halt alemannisch und badisch. Und auch in dieser Reihe oder in dieser Serie. Und es ist ja so, wenn du drei Dörfer weitergehst, dann schwätzt er wieder komplett einen anderen Dialekt. Ja. Also da zwei Leute zu finden, die wirklich den gleichen Dialekt sprechen, ist schwer. Ansonsten, wie bereitest du dich vor? Eigentlich wie bei einem anderen Projekt auch, nur nicht indem du Text büffelst, sondern Verhältnisse. Also dass du sagst, was ist denn mit meiner Schwester passiert vor 18 Jahren? Was war denn vor 15 Jahren? Wie ist denn mein Verhältnis zu meiner Tochter jetzt? Wann habe ich das letzte Mal geschrieben? Also du füllst halt im Grunde genommen, also wenn du dann auf eine Figur triffst, musst du halt die Geschichte mit dem wirklich im Kopf haben, weil wenn der dich auf ein Ereignis ansprichst, dann musst du ad hoc wissen, was damit gemeint war. Mhm. Beim Klassentreffen war es ehrlich gesagt noch heftiger, weil beim Klassentreffen war es so, dass meine Figur ja mit der Figur von Annette Frier zusammen das Klassentreffen organisiert hat und ich war der Einzige, der wusste, wo alle 18 Schulkollegen wohnten, weil ich die ja eingeladen habe. Und ich wusste auch, was die arbeiten, was die machen und so. Und da, ja, und habe die aber vorher nicht gesehen. Also habe die dann auch erst an dem Drehtag gesehen, dass Charlie plötzlich, zum Beispiel Charlie Hübner hat da ja auch mitgespielt und der sich natürlich auch outfitmäßig völlig gewandelt hat und zu so einem leicht rechtdenkenden Menschen geworden ist. So. Und das wusste ich aber natürlich in der Vorbereitung nicht. Und das war dann die Überraschung, aha, der kommt jetzt, ich sehe den nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder und jetzt hat er sich so entwickelt. Ne? Also so bereitet man sich davor.
Und wie ist das? Und ohne, dass wir jetzt zu viel verraten, weil die Leute sollen ja einschalten, sollen es ja anschauen. Aber da ist am Anfang eine Person, die ist nicht so wirklich dabei am Heiligen Abend. Und entwickelt sich das so im Laufe der Zeit, wann die dazu stößt oder ist sowas vorgegeben?
Also das ist so ein B-Strang, da wusste ich, dass sie erstmal nicht da sein wird, aber ich wusste weder, ob sie irgendwann auftauchen wird oder wann sie auftaucht. Also es ist so ein bisschen dieses Warten auf Godot. Also du weißt, es könnte sein, dass die auftaucht, es kann aber auch sein, dass was der Geier was passiert. Also in dieser Serie passiert ja auch was ganz Krasses irgendwann mal. Und davon hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Also dass das passieren wird, was da passiert. Ich wusste, dass es irgendwann mal eine Aktion gibt, wo ich extrem gefordert werde, aber ich wusste nicht, was passiert. Und ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, in welche Richtung es geht.
Was?
Also aber das was passieren wird, davon war auszugehen, auch wenn sie es mir nicht gesagt hätten, weil es muss ja irgendwas vorbereitet sein. Ja,
ja
das
logisch.
Ist
aber
das Spannende, ne? Es ist ein bisschen, ja, es ist wie so ein Escape Room Game.
Ja.
Wie komme ich aus der Sache irgendwie heil raus?
Ich finde es wirklich richtig spannend. Vor allen Dingen, am Anfang muss ich ja erstmal sowas aufbauen, ne? Du brauchst erstmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis du so reinkommst, auch als Zuschauer, bis die ganzen Szenarien alle stehen. Dann kommst du irgendwann und tischst deine Macarons auf. Also sensationell. Und dann geht das so langsam los. Und das Schicksal, so kann man sagen, nimmt so seinen Lauf, ne? Heiligabend im Schwabenland. Bist du eigentlich so ein Weihnachtstyp? Liebst du Weihnachten?
Ehrlich gesagt hat sich das in meiner Geschichte irgendwie immer verändert. Zurzeit ist es, also es kommt immer darauf an, ob man jetzt Kinder um sich herum hat oder nicht in der Zeit. Und dementsprechend ist dann auch meine Feierlust oder meine Besinnlichkeit dann geortet.
Apropos Feierlust und Besinnlichkeit, ich habe da eine Überraschungsfrage für dich bekommen und die spiele ich dir hier mal vor. So.
Hallo Olli, hier ist Lena. Ich hoffe, dir geht's gut. Meine Frage an dich ist, mit welcher Weihnachtstradition kannst du überhaupt gar nichts anfangen?
Schön, vielen Dank, Lena. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Auch Lena hat so hervorragend gespielt in Feste Liebe.
Deine Tochter ist sie,
Ähm,
ne, im
und hat
Film,
ja
ne? Oder
meine
in der
Tochter
Serie?
gespielt und Folge 2, wir haben den absoluten Lieblingsdialog in dieser ganzen, in dieser ganzen Serie habe ich mit Lena, wo es eigentlich nur darum geht, dass ein Vater mit seiner Tochter über ihre Zukunft spricht und wie sie sich verhält und wie es im Verhältnis ist und so. Und ich habe auch eine Tochter in ähnlichem Alter. Meine Tochter ist 20. Lena ist einiges älter, aber das war schon, es ist spannend. Und ich glaube, wenn Eltern das sehen, dann werden sie sich da, also das ist für mich ein sehr ein klasse Gespräch. Also ganz, ganz für mich ein Highlight in dem Ganzen. Die Frage war, mit welcher Tradition kann ich gar nichts anfangen?
Genau.
Also, ich war Ministrant früher und liebte das Hochamt. Ich bin in einem Kirchenhaushalt aufgewachsen. Meine Großmutter hat das Pfarrhaus meines Onkels geleitet, der erst katholischer und dann altkatholischer Priester war und Pfarrer war. Und ich hatte da sehr viel mit zu tun und habe mich aber davon abgewendet dann wieder vom Glauben und bin also kein Kirchgänger, obwohl mich diese Hochämter doch auch emotional immer berühren, weil dieses Zelebrieren und diese Abläufe und die Menschen, die da sind. Aber eigentlich kann ich mit dem christlichen Aspekt nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Und deswegen habe ich auch immer so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis mittlerweile zum Weihnachtsfest, warum wir das eigentlich feiern so. Also mal ab, also weil der Grund des Feierns eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und was die Werte da aber angeht dahinter, also die Nächstenliebe, das Miteinander feiern, das sich wahrnehmen, in Frieden und so, das ist der Aspekte, die ja heute vielleicht wichtiger sind als je zuvor.
Okay, gibt es denn auf der anderen Seite irgendetwas, was so an Weihnachten bei dir so ein Ritual ist oder was es jedes Jahr so gibt?
Naja, gutes Essen und gutes Trinken. Da bin ich also ein gutes Mahl und einen sehr guten Wein. Da bin ich wirklich nicht abgeneigt. Aber dazu brauche ich kein Weihnachten. Das würde ich auch fast täglich präferieren.
Ja, perfekt. Okay, dafür ist es jetzt noch zu früh. Wir nehmen das hier am frühen Morgen auf. Ein Gläschen Wein haben wir noch nicht auf dem Tisch
Nein,
stehen.
Gottes Willen.
Das Fest der Liebe ab dem 15. Dezember schon in der Mediathek und
Ja.
ab dem 23. Dezember, also am Vorabend des Heiligen Abend, dann auch als vierteilige Serie in der ARD zu sehen.
Wie toll vor allem, also auch wie toll vom Sender, das zu machen, weil das ist ja ein total ungewöhnliches Format fürs Lineare, denn sie zeigen von 17 bis 20 Uhr alle Folgen durch, ja, und an einem Samstag, glaube ich, ist das, oder? Ich weiß nicht, was es ist, der 23.
Ja,
Auf jeden Fall,
genau.
oder Freitag, ja, es ist toll, das zeigt mir, wie der Sender ja auch da hinter diesem Produkt steht und überhaupt, dass der Sender sowas macht, weil da ist ja auch ein erhebliches Risiko, wie wir gerade schon oder wie ich gerade versucht habe zu erklären, dahinter, wenn man sowas macht, wenn es kein Drehbuch gibt und die sagen, macht mal, und also ein Vertrauen in die Kreativität, was ich ja ganz toll finde.
Also ich kann nur sagen, das Vertrauen in die Kreativität, das Risiko, das ihr alle eingegangen seid, das zündet total. Ich fand es richtig klasse und kann es wirklich nur empfehlen.
Super.
Bevor der 23. Dezember kommt und das Fest der Liebe ausgestrahlt wird, gibt es auf dem anderen Kanal, nämlich im ZDF, gibt es nochmal Nord, Nord, Nord. Ne?
Ja.
Ich glaube, Sievers und der Traum vom Fliegen heißt
genau.
Die Folge. Du bist, du hast es eigentlich schon gesagt, du gehst ins 14. Jahr. Ne? Das ist wirklich, ist das dein längstes Engagement für ein Produkt als Schauspieler? Ja, ne? Ist es.
Es ist das längste Engagement und es wird auch das längste bleiben, schätze ich. weil ob es nochmal die Möglichkeit geben wird, auf diese Art und Weise 25, ich weiß nicht, wir drehen nächstes Jahr die 29. Folge dann am Ende des Jahres, also ob es was geben wird, wo man so lange, also wo man nochmal 30 Filme machen kann in dem Format, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sowas nochmal geben wird.
Du spielst den Kriminaloberkommissar, den Hinnack Feldmann.
Ich bin, Hauptkommissar mittlerweile sogar.
Hauptkommissar, okay, befördert worden. Sehr gut, okay, gut. Dann bin ich da nicht ganz up to date. Kannst du ein bisschen was sagen? Was erwartet uns am 18.?
Eine sehr schöne Folge, ehrlich gesagt. Eine meiner Lieblingsfolgen, weil man da Sylt auch sehr sieht. Und zwar zu Wasser und zu Land. Weil wir, also die Julia und ich, mussten uns da auch sehr vorbereiten, weil wir beide Kiten lernen mussten. Die Julia konnte das schon und stellt es auch wirklich bravourös und sehr attraktiv unter Beweis in dieser Folge. Ich musste lernen, wie man schlecht kitet, beziehungsweise ich musste einen Unfall sozusagen lernen. Das ist ja natürlich in der Naturell meiner Figur, weil die ja für die Komik verantwortlich ist und fürs Scheitern im Grunde genommen. Und aber es war sehr salz- und wasserlastig. Und eine sehr schöne Folge, auch deswegen, weil Alex Schad die inszeniert hat, ein junger 31-jähriger Regisseur, der für mich und für viele andere auch wahrscheinlich zu den Besten seiner Zunft und in seinem Alter gehört. Der auch letztes Jahr einen Kinofilm gemacht hat, Aus meiner Haut, hieß er, der irgendwie Furore geschlagen hat mit diesem Film. Und der mit seinem Bruder Dimitri Schad, auch Spieler, auch Bücher schreibt und die gerade fürs ZDF auch eine Serie gemacht hat. Genau, also ein ganz toller Regisseur und es war ganz großartig, mit ihm zu arbeiten. Und es ist ein sehr schöner Film geworden.
Also Sievers und der Traum vom Fliegen heißt die Folge von Nord, Nord, Mord am 18. Dezember im ZDF. Du hast eingangs schon erwähnt, als wir über das Thema Unternehmer oder mal gewisse Risiken eingehen, als du das angesprochen hast, dass du eine Veranstaltung moderiert hast, zuletzt in Anwesenheit der Königin von Schweden, richtig? Ja, das sind natürlich auch so Momente, die sehr, sehr viel Ehre oder so mit sich bringen, wo man auf der anderen Seite aber wahrscheinlich schon auch so ein bisschen so eine gewisse Aufregung auch hat, oder? Und denkt, boah, was ist denn das eigentlich, oder?
Ja, also das ist halt was völlig anderes, ne? Da kam ich auch gerade irgendwie von Sylt, eine Woche vorher hatte ich einen Unfall am Set, wo da hat mir ein Dackel in der Szene ins Gesicht gebissen.
Oh Gott.
Ich lag im Krankenhaus und man konnte durch den geschlossenen Mund die Zahnhälse sehen. Und ich wusste nicht, wie das weitergeht. Und einem Schauspieler, der in der Szene ins Gesicht gebissen wird und das Team, das dann hergeeilt kommt, einen anguckt und sich dann erschrocken abwendet. Du weißt nicht, wie sehe ich aus? Es ist zum Glück mega gut verheilt und das haben die auf Sylt im Krankenhaus alles ganz toll genäht. Aber das war eine sehr aufregende Zeit und dann wusste ich, dass ich da nach Konstanz oder beziehungsweise nach Zürich fliegen muss und dann da moderiere. Und es waren 2,5 Stunden Veranstaltungen und ich habe das noch nie gemacht. Und dann vor Prinzen und Prinzessinnen und der Ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden. Das war schon sehr, sehr aufregend. Aber es hat sich gelohnt, weil es auch für einen guten Zweck ist, für ihre Stiftung, für die Mentorstiftung, für die ich mich einsetze. Ich habe Königin Silvia auch schon vor 4 Jahren mal kennenlernen dürfen bei einer Veranstaltung, wo ich eine Keynote gegeben habe und einen Workshop gemacht habe. Genau, das war toll, aber das ist genau das, was ich meine. Solche Situationen suche ich und finde ich glücklicherweise immer, weil sie mich selber herausfordern und einen ganz präsent sein lassen. Das finde ich ein tolles Gefühl.
Ja, also die Mentorstiftung hat so ein bisschen die Aufgabe, die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen zu verbessern. Ja, genau. Stichwort Prävention auch. Also sehr, sehr viele wichtige Dinge. Und die unterstützt du seit einigen Jahren und bist dort auch als Botschafter aktiv, kann man das so sagen? Oder?
Botschafter nicht, aber ich bin zumindest, das ist ja eine internationale Stiftung und im deutschen Bereich versuche ich mich da einzusetzen, wenn meine Person gefragt wird.
Gefragt bist du auch bei der Kindernothilfe, also auch ein Thema, für das du dich sehr engagierst. Was stehen da demnächst Dinge an, wo wir von dir sehen oder hören werden?
Leider gar keine. Also bei der Kindernothilfe ist es so, dass die halt, wenn es was gibt oder wenn sie irgendwie meine Person brauchen, mich immer Zeit gerne anrufen können, haben sie in letzter Zeit leider weniger getan. Aber ich stehe zur Verfügung und wenn man in irgendeiner Quizshow oder so mitmacht und Geld gewinnt, dann geht es meistens dahin.
Dann haben wir hiermit einen sehr öffentlichkeitswirksamen Aufruf getätigt. Also Oliver Vluck steht bereit für die Kindernothilfe. Nein, sehr wichtiges Thema, ja schön. Apropos Kinder, du hast eingangs auch gesagt, du bist Autor und Schauspieler. Du hast ja auch schon einige Bücher geschrieben und zwar nicht nur Drehbücher fürs Fernsehen, du hast Romane geschrieben. Du hast aber zuletzt auch schon 3 Kinderbücher erschienen und da ist die 3. Folge in diesem Frühjahr erschienen. Wahnsinnig süß auch. Das ist nämlich der Band Kasi Kautz und die komische Krähe. Richtig gut geworden. Wahrscheinlich greifst du gerade zum Buch.
Kasi Kautz und die, ich muss mal gucken, ist jetzt zufälligerweise.
Jetzt ist erschienen und der Maulwurf, der fliegen wollte. Genau. Ne? Genau, genau, das war die komische Krähe.
Und die war letztes Jahr für den deutschen Kinderbuchpreis nominiert. Deswegen ist das wahrscheinlich
stark. Stark.
Und Maulwurf, der fliegen wollte, ist dieses Jahr rausgekommen.
Dieses Jahr, im Frühjahr, genau. Wie kam das eigentlich dazu, dass du mal angefangen hast, Kinderbücher zu schreiben?
Also ich habe mich lang um das Thema gedrückt, weil, wie ich schon sagte, in der Reduktion tatsächlich, das ist wirklich sauschwer. Also ich habe ja auch für meine ehemalige Lebensgefährtin Egon Katterfeld auch Songtexte schon geschrieben und habe davon aber gleich wieder abgelassen. Weil wirklich umso weniger Wörter und Silben du benutzen darfst, umso schwieriger wird es. Und da scheitere ich tatsächlich an meinem eigenen Anspruch, nicht das ausdrücken zu können, was ich ausdrücken möchte, beziehungsweise es wirklich schwer ist, den Inhalt in so wenig Worte zu packen, ohne dass es zu schwer wird, sondern immer noch leicht und verständlich und konsumierbar bleibt. Und das ist beim Kinderbuch ähnlich, weil man sich ja auch mit dem Illustrator sozusagen den Platz teilen muss und man ja immer dann irgendwie auch nur eine halbe Seite hat oder so bestimmten Platz nur. Und ich schreibe jetzt gerade eins, das kommt nächstes Jahr in den Handel, die Hochhauskatze. Bei Edel kommt es raus und das ist noch schwieriger, weil da schreibe ich für 3- bis 5-Jährige, was noch mal schwieriger ist als für 5- bis 8-Jährige zum Beispiel. Aber das sind alles Dinge, die lernt man dann erst während des Machens, weil ich hatte ja vorher keine Erfahrung damit. Warum ich Kinderbücher schreibe, ist auch deswegen, weil ich mich selber beim Vorlesen der Kinderbücher, wenn ich meinen eigenen Kindern was vorgelesen habe, oft ein bisschen gelangweilt hatte oder dachte, schade, dass man dem Erwachsenen oder dem Leser jetzt nicht auch noch versteckt irgendwie einen Gedanken mitgibt, wo er beim Glas Wein auf dem Sofa anschließend auch nochmal drüber nachdenken kann und sich vielleicht auch während des Vorlesens selbst ein bisschen unterhalten fühlt. Und das habe ich versucht, mit meiner Kasi-Kautz-Reihe zumindest irgendwie zu erreichen, dass der erwachsene Leser oder Vorleser dann irgendwie was mitkriegt. Und ein klassisches Kinderbuch zu zu entwickeln, was man mit 5 lesen kann, aber wo man auch mal mit 10 noch reingucken kann und trotzdem noch einen Profit hat.
Okay. Kasi Kautz, die Kasi Kautz-Frau ist ja eigentlich auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk jetzt noch. Wir sind, wir stehen kurz vor dem Fest, also insofern, ihr da draußen, wenn euch die Bücher gefallen, dann gerne zugreifen. Wollen wir ein paar Exemplare verlosen, Oliver?
Dass
wir
sehr
ein paar
gerne, natürlich.
Ja? Also dann verlosen wir sehr gerne ein paar Exemplare der Kasi Kautz-Reihe und was ihr dafür tun müsst, das steht in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja, lieber Oliver, dann freuen wir uns auf die Hochhauskatze, die dann im nächsten Jahr wahrscheinlich kommt als Kinderbuch. Ja. Mir hat das Gespräch mit dir richtig viel Freude bereitet. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, ich danke.
Schön. Bleibt mir an der Stelle nochmal der Hinweis, ab dem 15. Dezember in der ARD-Mediathek das Fest der Liebe anschauen oder aber eben in einem durch die 4 Folgen am 23. Dezember in der ARD. Ja, oder aber zwischendrin auch nochmal dann das ZDF einschalten und Nord-Nord-Nord gucken, ne?
Oder auch bei Prisma einfach schauen, was sonst noch kommt.
Perfekt. Also, als ob wir das abgesprochen hätten, da bin ich
nein,
jetzt
so
auf einmal
ich
Teil einer Sitcom. Okay, ja, schön.
Nein, ganz ehrlich, so mal, ich gucke immer bei Prisma, wann ich im Fernsehen komme.
Sehr gut. Vielen lieben Dank. Oliver, danke dir. Danke. Alles erdenklich Gute und ein richtig, richtig schönes Weihnachtsfest für dich und deine Lieben.
Frohe Weihnachten.
Vielen, vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.